unser heutiger Predigttext steht in Markus 10, Vers 2 bis 9. Und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härtigkeit willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen, als Mann und als Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.
Liebe Gemeinde, da feierte doch eine Familie goldene Hochzeit. Und der Jubilar, der wird gefragt, sag mal Opa, habt ihr in diesen 50 Jahren eurer Ehe eigentlich nie an Scheidung gedacht? Und der Opa antwortet mit so einem tiefgründigen Lächeln, ein bisschen verschmitzt und humorvoll, nein, Scheidung haben wir nie gedacht. Also zum Mondschießen hätte ich sie schon öfters mal können, aber Scheidung doch nicht. Also für manchen Großvater, für manche Großmutter war Scheidung nie ein Thema. Das war früher gesellschaftlich gar nicht so drin. Ob jetzt eine Ehe gut oder weniger gut war, sei mal dahingestellt, aber Scheidung, das kommt nicht in Frage, das sei unser preußisches Pflichtgefühl davor. Manche Frau mag sich vielleicht auch gesagt haben, also lieber in einer schlechten Ehe versorgt, als alleinstehend, ausgeschlossen und materiell gefährdet leben. Da war doch eine Frau, die hat ihrem Pfarrer gesagt, ging extra hin und sagt, ich möchte nicht mit meinem Mann in einem Grab beerdigt werden. Und sie hat das begründet mit dem unversöhnlichen Hass, der sie so als einziges mit ihrem Mann verbindet. Ja, Hassliebe, ja, aber Scheidung? Auf gar keinen Fall. Was sollen denn die Leute von uns denken? Es war einmal. Heute braucht man nicht mehr so fragen, was werden die Leute da wohl denken. Man braucht ja bloß mal in diesen Blätterwald der Regenbogenpresse hineinschauen, um zu sehen, wie das heute mit unseren Ehen bestellt ist. Bei den prominenten Leuten angefangen. Aber man braucht wahrscheinlich noch gar nicht mal so in die Boulevardpresse reinzuschauen, um zu merken, wie das jetzt heute so ist mit unseren Ehen. Wir haben doch alle in unserer eigenen Familie, vielleicht in unserem eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis, in der eigenen Nachbarschaft genügend Situationen von gestörten Ehen, von gescheiterten Ehen vor Augen. Also in welcher Zeit wir auch heute leben mögen, was das Haltbarkeitsdatum der Ehe anbetrifft, was die Qualität einer Ehe anbetrifft, es sah in der Welt zur Zeit Jesu damals nicht viel besser aus. Bleibt im Gegenteil. Selbst in dem frommen Israel damals gab es zerrüttete Ehen en masse, und selbst in dem gottesfürchtigen Israel wurde eine sehr liberale Scheidungspraxis gehandhabt. Und dabei konnte man sich noch guten Gewissens auf die Heilige Schrift berufen. Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden, sagten die Leute. Wörtlich steht hier in 5. Mose 24, Vers 1, wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, und er einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt, und dann geht es so weiter, und wenn sie dann wieder heiratet und der Nächste gibt ihr auch einen Scheidebrief, das wird da so geschildert im 5. Buch Mose. Also Ehescheidung war in Israel grundsätzlich möglich. Und es war wohl lediglich eine Ermessensfrage, eine Interpretationsfrage, eine Frage der Auslegung. Was heißt jetzt schändlich? Also manche fassten diesen Begriff ganz eng und sagten, schändlich wäre, wenn die Ehefrau fremdgehen würde. Also das wäre ein Grund zur Scheidung. Und viele fassten diesen Begriff ganz weit. Schändlich wäre, wenn die Ehefrau in der Küche das Essen anbrennen lässt. Das wäre für manche schon ein Grund zur Trennung gewesen. Oder wenn die Frau Mundgeruch hat. Man staunt ja, was das so in der jüdischen Auslegungsgeschichte alles so erwähnt wird an Argumenten. Wenn einem eine andere Frau begegnet, die attraktiver ist als die eigene. Und schon konnte man dieses alte Gebot so weit fassen und sagen, ein Grund zur Trennung. Von einem Rabbiner wird berichtet, dass er 100 Frauen hatte. Also nicht gleichzeitig, sondern eine nach der anderen, vielleicht manche nur für eine Nacht. Aber eins muss man den frommen Israeliten damals schon lassen. Mit leeren Händen wurde keine Frau auf die Straße geschickt. Also das Mindeste, worauf sie einen verbrieften Anspruch hatte, war jetzt so ein offizielles Scheidungsdokument. Und damit konnte sie sich wieder verheiraten. Liebe Gemeinde, egal, ob wir uns jetzt in die Zeit von damals versetzen oder ob wir ganz in unserer Zeit heute leben, die Worte des Herrn Jesus zu Ehe und Ehescheidung, die waren und sind auch heute noch ungeheuer provokativ, provozierend. Denn er, der Herr, er sagt ein eindeutiges Ja zur Ehe. Und für ihn ist sie unauflöslich. Und er sagt ein entschiedenes Nein zu allem, was eine Ehe auflösen könnte. Ich habe mir so gedacht, Mensch, wir würden doch gut daran tun, in Sachen Ehe und Verheiratung und so weiter, bei ihm, bei Christus in die Schule zu gehen. Und nie war die Unterweisung, die wir von ihm bekommen, auch hier in Markus 10, an dieser Stelle, so wichtig wie heute. Es gibt ja Gegenden in unserem Land, da wird tatsächlich jede zweite Ehe geschieden. Man hat sich so dran gewöhnt, das ist schon fast nichts Besonderes mehr. Das lohnt sich schon, jedes Wort des Herrn Jesus mal so auf die Goldwaage zu legen, zu bedenken. Und ich möchte heute Morgen aus der Fülle der Gedanken, aus der Fülle dessen, was der Herr Jesus selber gesagt hat zu diesem Thema, nur mal so zwei Gedanken herausgreifen. Und anhand unseres heutigen Predigttextes möchte ich auf zwei kleine Dinge aufmerksam machen, die uns bei unserem Fragen nach einer gelingenden Partnerschaft helfen können. Wie beginnt denn eine Ehe? Doch in der Regel wahrscheinlich damit, dass zwei Leute so über beide Ohren ineinander, miteinander verliebt sind. Die Erfahrung, die muss man mal selber gemacht haben oder machen, um das nachzuvollziehen können, wie das so ist, wenn da ein Funke überspringt, wenn das Verliebtsein so da ist. Mir fällt immer wieder auf, dass dann auf Verlobungsanzeigen oder Hochzeitsanzeigen kein Symbol so oft vorkommt wie das Herz. Das ist so ein nettes Symbol, so ein Herzchen auf all diesen Karten und Tischkarten. Und was kann man nicht alles mit dem Bild von einem Herzen so verbinden? Ein Herz, das steht doch für Herzlichkeit. Das steht doch für beglückende Empfindungen. Das steht doch für schöne, zärtliche Gefühle, für tiefe Gefühle. Sich herzen heißt doch, sich ganz schön lieb haben. Es wäre ja schlimm, wenn jemand herzlos wäre oder gefühllos oder kalt. Herz, das steht in der Sprache der Bibel auch für den festen Willen. Herz, das steht für die Gedanken, die ich fasse. Die großen Gedanken kommen aus dem Herzen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Und da schlägt ein Herz für jemand anderen. Und je näher man dem oder der anderen ist, desto schneller schlägt es. Manche sagen, man könnte sein Herz auch verlieren oder verschenken. Und plötzlich sind Menschen ein Herz und eine Seele. Wenn ich mich richtig erinnere, hat mein Vater immer zu meiner Mutter gesagt, Herzchen. Das war so ein Kosewort. Damit hat er auch etwas zum Ausdruck gebracht, so an einem Gefühl. Ein Herz, ein Symbol für alles, was so mit verliebt, verlobt, verheiratet zu tun hat. Wie sagte Friedrich Schiller? Drum prüfe, was ich ewig, ehe sich das Herz zum Herzen findet. Immer wieder ist das so von Herzen die Rede. Und das klingt so schön romantisch. Und doch muss ich sagen, so schön sich das alles so anhört und anfühlt, so dieses, was man mit dem Herzlichen in Verbindung bringen kann. In dem Eheseminar des Herrn Jesus kommt das Herz nicht so gut weg. Da hat es keinen schönen Klang. Der Herr Jesus spricht von der Härte des Herzens. Hier in Vers 5 sagt er, um eures Herzens Härte willen hat er, Mose, euch dieses Gebot gegeben. Ich kann mir von daher gar nicht so vorstellen, dass der Herr Jesus ausgerechnet ein Herz als Symbol für eine Liebesbeziehung, für eine glückliche, für eine gelingende Ehe gewählt hätte. Schon die Propheten im Alten Testament wussten um die Tücken, um die Unberechenbarkeit des menschlichen Herzens. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen, heißt es in Jeremia 17. Also was heute Liebe ist, das kann morgen Hass sein. Beides kommt so aus dem Herzen. Oder was noch schlimmer ist, Kälte oder Gleichgültigkeit. All das kommt aus dem Herzen. Luther schrieb einmal, das Menschenherz ist gleich wie Quecksilber. Jetzt ist es da und bald ist es anderswo. Und der Herr Jesus selber, der Kenner des menschlichen Herzens, er sagte, von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Meine Zeit! Was hat er da gesagt? Das kommt aus dem Herzen des Menschen heraus. Also man könnte fast sagen, wo das Herz allein jetzt ausschlaggebend ist, wo es im Vordergrund steht, könnte ein Konflikt vorprogrammiert sein. Was immer wir so mit unserem Herzen verbinden mögen, es scheint keine tragfähige, verlässliche Basis für eine Ehe zu sein. Das reine Gefühl kann nie die Grundlage, die Basis für eine gelingende Ehe sein. Ich weiß nicht, wenn der Herr Jesus selber jemand zur Hochzeit eine Glückwunschkarte geschickt hätte, wenn es das damals schon gegeben hätte. Ich weiß nicht, ob er ausgerechnet das Herz so als Zeichnung, als Bild, als Symbol gewählt hätte. Er sah das ein bisschen zu kritisch, die Sache mit dem Herzen. Welches Symbol hätte er dann vielleicht gewählt, wenn es das damals gegeben hätte, so eine Glückwunschkarte, Tischkarten, irgendwas, wo man so ein Zeichen drauf macht. Ich habe da eine Vermutung. Und unser Predigttext enthält ja hier auch ein Bild für die Ehe, ein sehr treffendes Bild. Nur leider ist es in unseren deutschen Bibelübersetzungen nicht so auf Anhieb erkennbar. Günter Hund hat uns auch schon heute darauf aufmerksam gemacht, dass die Sprache der Bibel, die alten Bibelübersetzungen auch eine Sprache sprechen, die heute nicht so ganz eindeutig sind für manche. Und hier ist es tatsächlich so. Es steckt in dem Vers 9, wo der Herr Jesus sagt, hier so ganz am Ende, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und wörtlich übersetzt heißt dieser Satz, was nun Gott unter ein Joch gespannt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Unter ein Joch spannen heißt irgendwie zusammenfügen. Ist schon ein merkwürdiges Bild. So dieses Bild aus der Landwirtschaft könnte einen ein bisschen befremden. Jetzt im Blick auf die Zweisamkeit von Menschen von einem Joch zu sprechen, das man so bei Tieren kennt, auf Bauernhöfen. Ein Joch wird ja normalerweise gebraucht, um zwei Tiere zusammenzuspannen, die dann gemeinsam eine Arbeit verrichten, sei es, dass sie einen Wagen ziehen oder einen Pflug. Aber das ist so ein Bild, was hier so aufleuchtet, dass der Herr Jesus hier bewusst gebraucht hat, im Zusammenhang mit der Frage der Ehe und der Ehescheidung. Ehe der Schöpfer, dem ersten Menschen, eine Frau als Lebenspartnerin zugeführt hatte, da hatte er ihm erstmal eine Lebensaufgabe zugewiesen. Adam sollte den Garten in Eden bauen und bewahren, das war sein Auftrag, wie so ein Gärtner, wie ein Baumeister, diesen Garten in Eden zu beackern, zu bewahren. Und um diesen Auftrag auszuführen, brauchte er, wie es in 1. Mose 1 heißt, eine Gehilfin. Eine Gehilfin. In 1. Mose 2. Also allein war er sehr hilflos. Zu zweit als Gespann konnten sie es schaffen. Und schon ganz am Anfang der Bibel wird etwas Grundsätzliches zum Thema Ehe deutlich. Nicht um der Ehe willen ist die Ehe geschaffen, sondern um eines gemeinsamen Auftrags willen. Und sei es der grundlegende Schöpfungsauftrag, seid fruchtbar und mehrt euch und füllet die Erde. Dieser Auftrag war da und da kommt jetzt der Adam und sagt, das schaffe ich nicht alleine. Ich brauche einen Partner, der zu mir passt. Ehe nicht um der Ehe willen, sondern um eines gemeinsamen Auftrages willen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und es ist sicher nicht das Schlechteste, wenn ein Mensch, bevor er ans Heiraten denkt, sich erstmal Gedanken macht über seine Lebensaufgabe. Jetzt ist mir sehr bewusst, liebe Schwestern und Brüder, dass für manche unter uns das jetzt nicht das aktuellste Thema ist, denn das haben wir zum Teil schon hinter uns gelassen. Wir haben längst geheiratet, vielleicht sind wir auch schon verwitwet. Dann können wir vielleicht unseren Enkeln einen guten Rat weitergeben. Aber denk erst mal nach, bevor es ans Heiraten geht, denk erst mal nach über deine Aufgabe, wozu bin ich in der Welt? Was hat mein Schöpfer an Gaben, an Talenten in mich hineingelegt? Was hat Gott mit mir vor? Was ist eigentlich meine Berufung und was ist mein Beruf? Und bevor ich diese Frage nicht irgendwie beantwortet habe, bin ich anscheinend noch nicht wirklich reif für eine Ehe. Vielleicht sollte man dann erstmal die Finger davon lassen von einem anderen Menschen. Also wenn du als Mann, wenn du als Frau weißt, welches dein Weg ist, dann kannst du die Frage nach dem Weggefährten stellen, die Frage nach dem Partner, der zu dir passt, dessen Lebensführung von Gott her, dessen Lebenskonzept mit deinem übereinstimmt. Also ich habe Leute vor Augen, Menschen vor Augen, eine ganze Reihe, die bei dieser Frage heiraten oder nicht, oder wenn ja, wen heiraten, mal ganz bewusst erstmal diese Frage auch gestellt haben. Was ist eigentlich der Wille Gottes für meinen Lebensweg? Wo geht es hin? Was ist meine Aufgabe? Die haben sich Gedanken gemacht. Kann ich mir vorstellen, dass dieser Mensch, dieser Mann, diese Frau das mit mir teilen kann? Dieses Lebenskonzept. Wären wir wirklich ein Gespann? Ich weiß auch von manchen, die haben bei solchen Fragen am Ende ganz bewusst auf eine Ehe verzichtet, weil sie gesagt haben, ich habe da keinen vor Augen, keinen gefunden, der, mit dem ich mich da so zusammenspannen könnte. Also es geht um die Frage nach meiner Berufung von Gott her. Bloß nicht heiraten um des Heiratens willen. Nach dem Motto, erstmal rein in die Beziehungskiste und dann schauen wir mal, was wir machen. Das habe ich auch schon kennengelernt. Erstmal heiraten, ein Herzchen verliebt, die Gefühle springen über, heiraten oder nicht heiraten und dann schauen wir mal. Der Herr Jesus sagt von den Menschen, die zur Zeit Noahs gelebt haben, dass sie aus dem Heiraten einen Selbstzweck gemacht haben. Die heiraten und ließen sich heiraten. Das war so ihr ganzes Lebensthema, heiraten und geheiratet werden. Und am Ende der Zeit wird es wieder so sein. Das alles dreht sich um diese Frage. Der Herr Jesus gebraucht doch dieses Bildwort von einem Joch. Zwei Menschen zusammengespannt, nicht um des Zusammengespanntseins willen, sondern um einer gemeinsamen Aufgabe willen. An einem Strick ziehen, in die gleiche Richtung, miteinander etwas in Bewegung setzen. Der Herr Jesus ist nicht der Einzige, der dieses Bild braucht. Wie sagt Paulus in einem anderen Zusammenhang, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Also auch er hat so für diese Beziehungen dieses Bild gebraucht, dieses alte biblische Bild. Einer, der ganz viel über menschliche Beziehungen nachgedacht hat, der französische Flieger und Dichter Antoine de Saint-Exupéry, der schrieb einmal im Blick auf die Liebe zweier Menschen, die Erfahrung lehrt uns, dass die Liebe nicht darin besteht, dass man einander in die Augen schaut, sondern dass man gemeinsam in die gleiche Richtung blickt. Also wenn zwei Menschen ihren Weg gemeinsam gehen wollen, dann gehört es ganz sicher dazu, dass sie sich erstmal ganz verliebt in die Augen schauen. Und was gibt es Schöneres, als wenn zwei Menschen, die einmal so Ja gesagt haben zueinander, sich auch noch nach vielen Jahren in die Augen schauen können und da ist ein Leuchten drin, Und die bringen damit zum Ausdruck, du, ich mag dich immer noch. Ich würde dich heute genauso wieder heiraten. Aber der Saint-Exupéry, der hatte sicher schon recht. Das allein kann es nicht sein. Die Erfahrung lehrt uns, dass die Liebe nicht in erster Linie darin besteht, dass man einander ständig in die Augen sieht, sondern dass Mann und Frau gemeinsam in die gleiche Richtung blicken. Also zusammen, gespannt unter ein Joch, da kann es auch zu Spannungen kommen. Es muss wahrscheinlich sogar zu Spannungen kommen. Aber die rühren dann vor allem daher, dass die beiden zusammengejochten gemeinsam eine Aufgabe anpacken. Und das ist eine spannende Sache. Da kann es vielleicht auch manchmal sehr spannend sein in einer Ehe, im Miteinander. Die Ehe ist ja auch kein Sanatorium, in das man sich hineinflüchtet, um der Einsamkeit zu entrinnen. Das hat alles etwas zu tun mit einer Gabe und Aufgabe. Ich musste unwillkürlich nochmal an die Herrnhuter Brüdergemeine denken. Wir haben heute schon ein Lied gesungen aus dieser Ecke und werden auch noch eins singen nachher. Eins der Lieder von Graf Ludwig von Zinzendorf. Der verstand seine eigene Ehe immer als eine Streiterehe. Also nicht, dass der mit seiner Frau sich dauernd gestritten und gezankt hätten. Aber die Herrenhuter Brüder, ich möchte nicht wissen, wie viel hundert, wenn nicht gar tausende von Ehen wurden in Herrenhut geschlossen. Und die haben ihre Ehen immer so als Streiterehe empfunden und sehen wollen. Nicht, dass sie sich gestritten hätten, aber als Streiter Christi haben sie sich verstanden und sind miteinander losgezogen, haben jeweils eine gemeinsame Aufgabe angepackt. Und fragt mich nicht, wie diese Ehen manchmal zustande kamen. Also unser einem würde heute vielleicht das kalte Grausen kommen, wenn man sich überlegt, da gingen die her, unser Herr von Zinzendorf, und hat da gewürfelt, wer zu wem. Unter Gebet gewürfelt, genauso wie sie die Losungen auch ausgelost haben. Die haben doch tatsächlich manchmal unter Gebet gewürfelt, wer kommt mit dem zusammen. Aber interessanterweise wurde keine Ehe geschieden. Die haben das so angenommen und gesagt, ja, wir wollen uns der Sache des Reiches Gottes zur Verfügung stellen. Wir sind Streiter Christi und das sind nicht die Schlechtesten. Ich weiß nicht, wie es in der Zeit der ersten Christen war. Da war die Frage der Partnerwahl auch anders als heute. Da haben die Eltern vielleicht entscheidend mitgeredet, du mit dem und so weiter. Aber wie dem auch sei, in dem Maße, wie das Fragen nach dem, was Gott will, Vorrang hat und wie es dann zu einem gemeinsamen Ziehen kommt unter einem Joch, da mag das nachher eine gute Ehe sein und immer eine bessere Ehe werden. Nicht die Liebe erhält die Ehe, sondern die Ehe erhält die Liebe, sagte Bonhoeffer. Ich wünsche es mir und uns von ganzem Herzen, liebe Schwestern und Brüder, dass wir an der Stelle ein kleines bisschen lernen können von dem Herrn Jesus. Ich habe heute Morgen noch gehört im Radio, wie das jetzt gerade in Rom verhandelt wird, unter Bischöfen, die Frage, ob Geschiedene dann doch wieder zum Abendmahl zugelassen werden. Und das ist eine schwierige Frage und man möchte die nicht ohne weiteres so von außen beantworten. Aber besser, als dass es überhaupt zur Scheidung kommt, wäre im Vorfeld mit dem Herrn Jesus zu überlegen, wie ist das überhaupt mit dem Beginn einer Ehe? Gemeinsam etwas anpacken, gemeinsam fragen, ergänzen wir uns da, schaffen wir das, was ist unser Lebensauftrag? Und darauf ruht garantiert eine große Verheißung. Amen.